Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger.
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind und schön, dass mein Plus eins auch bei uns ist. Gar nicht weit aus Berlin-Kreuzberg zugeschaltet ist es Daniel Mügge. Hallo Daniel, freut mich sehr.
Hey, hallo Utz.
Ich habe Glück, dass ich dich hier in den letzten Wochen in Berlin treffen konnte. Du bist eigentlich mit deiner Familie in Amsterdam. Deine Frau ist Holländerin und ihr beide hattet beruflich die Gelegenheit, ein Jahr Berlin einzubauen. Du bist Professor für politische Arithmetik, kommen wir gleich zu. Nur erstmal so privat gefragt, wie hätte dieses Berlin-Jahr idealerweise für dich und deine Familie aussehen sollen und was ist jetzt natürlich komplett anders gelaufen?
Ja, ich glaube, anders gelaufen sind vor allem zwei Sachen. Meine Frau und ich, wir sind als Gastwissenschaftler hier. Wir hatten uns total darauf gefreut, mal so richtig tief in die Berliner Wissenschafts- und Kulturlandschaft einzusteigen, Leute zu treffen, zu Lesungen zu gehen und so. Ja, das findet jetzt natürlich alles nicht statt. Und das Zweite war, ich habe ja früher hier in Berlin studiert, vor über 20 Jahren, und bin schon ein bisschen nostalgisch, hatte auch hier richtig Lust, die Parks wieder zu erkunden, ein bisschen das Leben draußen und wieder viele Freunde zu treffen und so. Das geht jetzt abends beim Spaziergang one-on-one, aber so die ganz großen Partys haben natürlich bislang nicht stattgefunden.
Also weniger Bergheim, mehr Wohnzimmer, aber wahrscheinlich war auch eine Menge Outdoor-Sightseeing dabei mit der ganzen Familie. Du hast einen Sohn, ihr habt eine Tochter, 11 und 14. Bleiben die noch stehen beim Spaziergang, wenn du sagst, ach guck mal, das Gebäude, das ist interessant, schauen wir uns mal genauer an, oder können die nicht mehr?
Also meine Tochter hat definitiv ein bisschen die Nase voll von allen Gedenkplaketten, die hier zu finden sind. Und gar nicht, weil sie das Thema nicht interessiert, sondern erstens, weil sie denkt, das habe ich jetzt doch schon mal gehört. Und zweitens auch, muss man natürlich sagen, die Berliner Geschichte, da sind auch viele traurige und schreckliche Momente dabei, die hier memoriert sind. Und auch da kann ich mir vorstellen, dass man so als 11-Jährige irgendwann denkt, ja gut, jetzt, dass hier jetzt auch noch irgendwie ein Massaker stattgefunden hat oder Leute deportiert wurden, ist man auch nicht immer in der Stimmung dafür, kann ich auch nachvollziehen.
Du hast vorhin erzählt, du bist mit deiner Frau hier für ein Jahr als Gastwissenschaftler. Und zwar seid ihr dorthin zurückgekehrt, wo wir beide uns mal kennengelernt haben, nämlich ans Institut für Politikwissenschaft an der Freien Universität in Berlin. Und ich habe schon gesagt, du bist Professor für Arithmetik. Professor Dr. Daniel Mügge hätte ich dich korrekterweise anmoderieren müssen. Professor für Arithmetik, ich glaube, da haben jetzt ganz wenige Leute wirklich eine Assoziation zu, was das eigentlich genau bedeutet.
Ja, es wundert mich auch nicht, weil soweit ich weiß, bin ich auch der Einzige weltweit mit diesem Titel. Das war eigentlich auch ein bisschen mit dem Zwinkern, dass ich diesen Titel für meine Professur gekriegt habe. Ich beschäftige mich mit eigentlich dem politischen Unterbauch von Wirtschaftsstatistik. Also was ist eigentlich die Politik hinter der Zahl, hinter der Inflationsrate oder der Arbeitslosenquote? Wer entschließt eigentlich, wie sowas berechnet wird und was macht das mit der Gesellschaft, dass man so berechnet und nicht anders? Da habe ich einen Lehrstuhl für gekriegt, um das weiter zu erforschen. Dann war die Frage, wie heißt denn dieser Lehrstuhl? Da braucht er irgendwie einen Namen. Ich musste ja Professor in irgendwas sein. Und mein Bürokollege meinte, na, weißt du was, im 17. Jahrhundert, da gab es mal jemanden, also so ein ganz früher Vorläufer der Politikwissenschaft, der hatte was erfunden, ein bisschen um seine eigenen Ideen zu verkaufen. Der nannte das politische Arithmetik. Das ist Politik machen mit Zahlen. So ein bisschen wie wir heute mit Inzidenzwerten und Infektionsraten. Und hast du nicht gesehen, wie das so Kerninstrumente von Politik sind? Das hat der damals so ein bisschen erfunden. Im 17. Jahrhundert hat es politische Arithmetik genannt, seitdem total vergessen. Weil der Kollege meinte, Mensch, das wäre doch mal was. Wäre doch lustig, wenn man das mal wieder reaktiviert. Und unsere Unileitung hat das irgendwie geschluckt und seitdem bin ich Professor in politischer Arithmetik.
Wenn man jetzt sagt, du bist Professor, du bist sogar Professor Dr. Daniel Mügge, da entstehen wahrscheinlich bei vielen Leuten Bilder im Kopf, aber du bist jetzt nicht so der Typ grauer Bart, Ohrensessel, Bücherwand, sondern bei dir an der Bücherwand, könnte man sagen, kann man noch so ein Surfbrett ranlehnen und dann wird da ein Bild raus, lange Haare, offener Blick, große Statur, so würde ich dich beschreiben. Also eher so ein richtig, ist es despektierlich, wenn ich sage, du bist so eine Art Dude-Professor?
Na, also wo ich mit am stolzesten drauf bin, ist meine Frau, die hat irgendwann mal auf einer Feier, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, ob es unsere Hochzeit war oder meine Promotion oder so, aber da hat die vor versammelter Mannschaft gesagt, der Grund, warum sie so glücklich mit mir sei, ist, ich wäre ein Intellektueller mit Disco.
Was? Und,
also, ja, das ist total, da war ich total gerührt in dem Moment, dass sie gesagt hat, Intellektueller mit Disco, weil dieses mit Disco ist mir in der Tat super wichtig. Also in der Tat eben nicht angestaubt und bierernst die ganze Zeit, sondern auch vor allem, wie gesagt, es ist schade, dass wir jetzt nicht in diesem Jahr irgendwie die Clubs hier unsicher machen können, aber das ist mir genauso wichtig wie meine Arbeit.
Deine Dissertation hast du über die europäischen Finanzmärkte geschrieben. Dafür wurdest du mit einer internationalen Auszeichnung bedacht. Du warst mehrfach in Harvard, du hast verschiedene Stipendien bekommen. Ich glaube, ich kann hier an dieser Stelle vielleicht sagen, du bist ein Mensch mit ausgesprochen viel intellektuellem Potenzial und auch natürlich den dementsprechenden Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Und eine Sache, die ich gerne heute mit dir besprechen würde, ist, was das so mit einem macht. Daniel, ich erinnere mich, dass du in unserer gemeinsamen Studienzeit bei verschiedenen Anlässen immer wieder so ein bisschen im Mittelpunkt oder vorne, kann man sagen, gelandet bist. Zum Beispiel bei einem Rollenspiel, das ist relativ bekannt an der FU, Politikrollenspiel, Planspiel, auch in eine zentrale Rolle gerutscht. Vielleicht kannst du das auch mal kurz erzählen. Ich glaube, ihr habt den Kaschmir-Konflikt nachgespielt.
Richtig, genau. Wir haben, das sollte damals darum gehen, dass man ein bisschen internationale Politik von innen heraus mal erlebt. Es ging um den Kaschmir-Konflikt in der Tat, ganz zentral Indien und Pakistan, die sich da streiten um diese Region im Himalaya. Und dazu gab es dann noch so ein bisschen Vereinte Nationen und noch so ein paar andere Länder. Aber ich war dann auserkoren als der Chef der Delegation Pakistan, also einer der beiden Hauptakteure. Und wir waren dann irgendwo hier auf dem Land außerhalb von Berlin in so einer Jugendherberge und wir sollten in diesem Konflikt nachspielen. Und ich habe auch probiert, irgendwie das Beste draus zu machen und für Pakistan da irgendwie was rauszureißen. Aber es war ehrlich gesagt auch ein bisschen eine schmerzhafte Erfahrung, weil ich festgestellt habe, dass mir im entscheidenden Moment da der Biss fehlte. Also wir sind da, dann haben wir uns in dem einen Schlafzimmer getroffen und dann wieder in der Kantine dieser Jugendherberge und hin und her.
Das wird auch richtig ernst genommen. Ne? Da gibt es dann Medienvertreter und beide Seiten und Geheimdienste. Und das ist eine Riesenveranstaltung, so muss man sich das vorstellen. Und
genau, da schlawenzeln überall die ganze Zeit Leute rum in den Treppenhäusern. Aber ich war weltfriedensbewegt genug, dass ich dachte, ja, aber im Endeffekt müssen ja auch die Waffen schweigen, muss ja was Vernünftiges bei rauskommen. Und habe mich dann im Endeffekt da, glaube ich, echt über den Tisch ziehen lassen, von den Indern in diesem Fall sozusagen. Habe da klein beigegeben und dachte, jetzt hätten wir einen vernünftigen Deal. Und dann sind die einfach bei mir einmarschiert und haben da alles platt gemacht, was ich denn da als Tür oder als Handreichung zum Frieden da aufgemacht hatte. Und ich kam ehrlich gesagt ziemlich debri aus diesem Wochenende wieder raus, weil ich dachte, so, jetzt können wir mal richtig vernünftig verhandeln, ganz was Fortschrittliches. Und das ist natürlich total in die Hose gegangen. Also ich bin echt ein bisschen mit eingeknicktem Schwanz wieder zurück ans Politikinstitut nach Berlin gefahren.
Hat dir da einfach die Dreistigkeit gefehlt oder der Hunger nach dem Sieg? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, ich denke, dass es in der Tat eine Kombination von beidem ist. Also ich habe eigentlich mehrmals Situationen gehabt im Leben, ist mir dann später aufgefallen, wo so dieser unbedingte Wille, um jetzt wirklich das alles klar zu machen, der fehlte dann so ein bisschen, weil ich dachte, ja gut, ist jetzt irgendwie schön, wenn ich für mich da irgendwie mit einem positiven Gefühl rausgehe, aber es geht ja doch um was Größeres. Nur gewinnen zu wollen allein war irgendwie noch nie so mein Ding. Und in solchen Situationen ist das dann ein bisschen nach hinten losgegangen. Ja, das hat mir also nachher echt ein bisschen leid getan, auch für meine Mitstreiter, die sich, glaube ich, teilweise ein bisschen im Stich gelassen fühlten. Die wollten nämlich wohl richtig gerne gewinnen und ja, die sind dann immer ein bisschen enttäuscht da wieder rausgekommen.
Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass es immer wieder großes Vertrauen von vielen Leuten in deine Fähigkeiten gab und ich finde auch wahrscheinlich ganz sicherlich zu Recht. Du hast auch schon recht früh ziemlich viel gebacken bekommen. An deiner Schule warst du später beim Abi Jahrgangsbester, warst bei der Deutschen Studienstiftung unter anderem. Das ist ja erstmal alles toll, aber du hast mir auch mal erzählt, dass du vorher so 10., 11. Klasse rum durch diese Leistung, die du einen Tag legen konntest, dass du diese Leistung auch so ein bisschen ins soziale Abseits gerutscht bist. Inwiefern war das so?
Ich glaube, ein Zug, den es definitiv gab, war, dass ich in der Tat zurückgespiegelt gekommen habe, dass viele Sachen relativ gut funktionierten. Also einfach, dass ich relativ gut in der Schule war, auch ohne, dass mich der jetzt besonders anstrengen musste. Und das hat auch, glaube ich, eine gewisse Arroganz mit sich mitgebracht. Also, dass ich schon auch wollte, in dem Alter dann, dass andere Leute auch mitschneiden, egal ob das jetzt irgendwie Lehrer sind oder andere Kinder bei mir in der Klasse, dass ich das alles weiß und drauf habe, wie gesagt, mich nicht mehr besonders dafür krumm machen muss. Und total verständlicherweise ist das natürlich vielen anderen dann irgendwann auch extrem negativ aufgestoßen und hatten die dann auch irgendwie nicht mehr unbedingt so viel Bock auf mich. Und das war eine sehr lehrsame Zeit. Das war in dem Moment natürlich unangenehm, weil man echt so geschnitten wird irgendwann. Aber ich glaube, dass ich da auch viel daraus gelernt habe. Und das hat auch ein bisschen was mit dem zu tun, was du eben gesagt hast. Ich glaube, später dieses, was ich gerade gesagt habe, dann nicht mehr unbedingt gewinnen zu wollen. Und auch wenn du denkst, vielleicht könntest du es jetzt schaffen, aber dass du denkst, ist ja egal, muss ja gar nicht jetzt aufs Ganze gehen, um als Nummer eins hier wieder rauszurollen. Das ist echt was, glaube ich, was auch aus dieser Zeit kommt, nämlich diese Seite just abzulegen, zu sagen, nee, da geht es auch gar nicht drum.
Und war dir da zunächst dann auch klar, was eigentlich passiert ist, oder brauchtest du eine Weile, um zu verstehen, warum jetzt vielleicht von deinem Umfeld da irgendwie jetzt negative Reaktionen kommen?
Meine Mutter hat da echt eine entscheidende Rolle gespielt. Und zwar, was wir irgendwann gemacht haben, also es gab in der Tat so vor allem in der Mittelstufe, das war dann in der Oberstufe war es dann ganz anders, aber in der Mittelstufe so bis zur 10. Klasse gab es da definitiv immer wieder so soziale Reibungen, die, glaube ich, mit diesem Thema was zu tun hatten. Und was ich irgendwann mit meiner Mutter gemacht habe, ist, wir haben so eine Art Tagebuch geführt, in dem wir bestimmte so Action Points, wie man heute sagen, so bestimmte Sachen, die man sich vornimmt, haben wir aufgeschrieben, immer abends oder vielleicht dann beim Frühstück oder so, keine Ahnung. Ich unterbreche andere Leute nicht, wenn sie reden. Ich halte mich zurück, wenn irgendwie in der Mathestunde gefragt wird, wer weiß es denn. Ich frage andere Leute auch, wie es ihnen denn gibt, solche Sachen. Wir haben einfach so ziemlich basale Verhaltensregeln und das haben wir uns morgens aufgeschrieben und gesagt, so die drei Sachen nehmen wir uns heute vor. Und dann haben wir uns abends wieder zusammengesetzt bei einer Tasse Tee und geguckt, und wie ist es denn gelaufen? Hat das geklappt? Dann habe ich das sozial umsetzen können, was ich mir da vorgenommen habe? Und das war super hilfreich und super lehrsam. Das ist natürlich nicht so, dass das dann von einem Tag auf den anderen alles komplett umdreht, aber ich denke, da ist richtig viel hängen geblieben, von dem ich auch heute noch profitiere.
Es gab ja auch eine Idee bei dir in der Familie, nämlich, dass du einfach mal eine kleine Auszeit nimmst und einen Tapetenwechsel vornimmst. Und dann bist du ein Jahr in die USA gegangen. Und das fand ich total lustig, das hast du mir mal erzählt. Das war ja damals in Zeiten, wo das Internet quasi noch nicht richtig wirklich für jedermann existierte. Ich glaube Anfang der 90er oder so. Und da ist man ja nicht jetzt irgendwo hingegangen, wo man das schon mit Google Maps sich 10-mal angucken konnte, sondern eigentlich mehr oder weniger bist du ins Nichts gestartet, oder?
Ja, total. Wir haben uns bei einer Organisation gemeldet, gesagt in der Tat, ich würde gern ein Jahr, das war also meine 11. Klasse, dann in die USA. Und was dann passiert ist, man sagt so einer Organisation Bescheid und just weil die nicht wollen, dass man sich aussucht, wo es dann hingeht, kriegst du einfach so ein gefaxtes Dossier, einen dicken Stapel Papier, da steht drin, wir haben für Sie eine Gastfamilie ausgesucht, hier ist ein nicht zu erkennendes Passfoto irgendwie noch dabei, weil schon dreimal durchs Fax gelaufen ist, dann stehen da ein paar Infos und dann liegt das Dossier bei dir auf dem Wohnzimmertisch und denkst so, ah ja, da geht's jetzt hin.
Okay, und wo ging's da hin bei dir?
Also wir waren ehrlich gesagt im ersten Moment ein bisschen geschockt. Ich dachte natürlich, also was wird es jetzt, L.A. oder doch New York? Und es war also natürlich keins von beiden, sondern ein Dorf in South Carolina, so ganz tiefer traditioneller Süden. Und zwar war das ein 63-jähriger alleinstehender baptistischer Priester. Und da ist natürlich meinen Eltern erstmal ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Die dachten sich, wieso will ein 63-jähriger alleinstehender baptistischer Priester einen 16-jährigen Jungen ins Haus haben, ein Jahr lang? Ne? Mhm. Der wurde da nicht mal für bezahlt, das hat er alles gratis gemacht. Und es war kurz, dass alle so eben schluckten, dachten, ah ja, okay, ist das jetzt eine gute Idee? Aber wir haben es dann doch gemacht, waren dann schon drauf gebrannt. Ich bin dann wirklich ins Flugzeug gestiegen, hatte ihn nie vorher gesprochen, nie vorher gesehen, gar nichts. Es gab eine Adresse, eine Telefonnummer, wir haben irgendwie rübergefaxt, wann er mich wo bei irgendeinem Regionalflughafen abholen kann und los ging's.
Okay, und dann bist du dahin und hattest du nicht totalen Bammel und warst dir völlig nicht sicher, was da auf dich zukommen würde?
Das auf der einen Seite wohl, auf der anderen Seite hatte ich auch schon genug Selbstvertrauen, dass ich dachte, das passt alles schon. Also ich kann mich nicht an irgendwie eine Angst erinnern oder so und auch da in der Schule, also ich bin dann da wirklich ein Jahr lang in die lokale Highschool gegangen in diesem Dorf, das war erstmal okay. Gleichzeitig habe ich im Laufe der Zeit immer mehr festgestellt, dass ganz viele Sachen da ein bisschen anders laufen, als ich das kannte. Es war natürlich nicht ganz anders da, also es wird irgendwie schon ein westlich relativ reiches Land. Aber an ganz vielen Punkten, wenn es so um die sozialen Gepflogenheiten unter Jugendlichen geht, was weiß ich, wenn man mal so Highschool-Filme aus dieser Zeit gesehen hat oder so, da gibt es ja einen ganz eigenen Code, wie solche Sachen abzulaufen haben, wie man Mädchen oder Jungs kennenlernt oder sowas. Das hatte ich alles überhaupt nicht auf dem Schirm und bin dadurch auch regelmäßig so gegen unsichtbare Wände gelaufen.
Vielleicht hast du da mal ein Beispiel für. Also ich meine, ich kann mir das schon vorstellen. Da kommt da dieser Elfklässler aus Steinfurt, Germany und landet in South Carolina und los geht's. Was ist dir da begegnet?
Ja, alles möglich. Also zum Beispiel war es irgendwie so, ich kann mich noch daran erinnern, ganz am Anfang die erste Mathestunde. Wir hatten so ein Mädchen bei uns im Jahrgang, die war also wirklich die absolute, heute würde man sagen, Queen Bee, also das interessanteste, begehrteste, populärste Mädchen da. Und die zeichnete sich unter anderem dadurch aus, dass sie sich also sehr generös, die war sich ihres Statuses schon bewusst, aber sehr generös über so, um so Leute kümmerte wie mich, die da so angespült kamen. Brandy hieß die, fuhr irgendwie so einen roten BMW Cabrio, auch ganz was Besonderes damals in den USA. Und die war die Einzige, die sich bislang so richtig mit mir unterhalten hatte. Und ich kannte das noch so, dass man sich während des Unterrichts so kleine Briefchen schicken kann. So, ne? Ich reich mal eben weiter da vorne an Thomas, der sitzt da hinten. Und hatte ihr, weil ich die Mathestunde so langweilig fand, ein Briefchen geschrieben, da drauf stand, rescue me, ne? Befreie mich. So. Und das war wirklich nur so gemeint, weil ich so langweilig fand, weil ich sonst mit niemandem Kontakt hatte. Aber das war natürlich in der Schule, ich war also in der 12. Klasse da, im Senior Year für die Amerikaner, also die oberste Klasse da. Das war ein Riesending, dass ich mich getraut hatte, obwohl ich da gerade erst 2 Tage war, jetzt Brandy irgendwelche geheimen Zettel mit Rescue Me zu schicken. Andere Leute, die haben ein halbes Jahr gewartet, bevor die überhaupt mal angesprochen haben. So, ne?
Ich kann mir das sehr gut bildlich vorstellen. Du bist ja jetzt aufgebrochen, um auch ein bisschen irgendwie frischen Wind für dich zu erzeugen. Hat sich denn durch diese Reise für dich auch was verändert?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, was sich erstmal verändert hat, ist einfach dadurch, dass ich, hatte ich ja eben gesagt, die Zeit davor war sozial irgendwie ein bisschen schwierig, kompliziert. Und dadurch, dass man einfach mal echt ein Jahr raus war, da konnte ich selber reifen, viele Sachen konnten auch wegsacken. Und ich bin gefühlt auf eine Art, was echt ein bisschen geläutert zurückgekommen. Also die Probleme, die ich von davor kannte, waren danach einfach nicht mehr da. Das war irgendwie total schön. Und das andere, was ich festgestellt habe, ist, dass viele Sachen, die ich da mitgemacht habe, die haben für mich in dem Moment gar nicht wirklich Sinn gemacht. Also unterschwelliger Rassismus, den man da gesehen hat oder andere Themen. Aber das hat doch natürlich so eine Horizonterweiterung mit sich mitgebracht, dass man weiß, da gibt es einfach auch noch ganz andere Sachen und manchmal laufen Sachen so, manchmal laufen sie auch anders. Das, was ich da aus Steinfurt, dieser kleinen Stadt im Münsterland kenne, das ist eine Variante, wie Sachen organisiert sein können, aber es geht auch anders. Also es hat meinen Hunger nach der Welt, glaube ich, weiter gestärkt und angeführt.
Wir haben es vorhin schon gehört, Daniel, du bist für ein Jahr als Gastwissenschaftler in Berlin zusammen mit Frau und 2 Kindern, Tochter und Sohn, 11 und 14. Auf einmal war ja nichts mehr vom bunten Berlin, sondern Shutdown. Wie hält man Kinder in dem Alter bei Laune, wenn sie aber doch sozial jetzt hier gar nicht großartig angebunden sind?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich selber überrascht bin, wie gut das den Umständen entsprechend doch funktioniert. Ist vor allem bei meinem Sohn so, der ist 14, dass der doch relativ schnell und interessanterweise auch in Lockdown-Zeiten immer noch weiter viele Freunde gefunden hat, mit denen er sich auch regelmäßig trifft. Das ist natürlich alles immer draußen, alles immer in kleinen Gruppen, aber ob das dann Schlittenfahren vom Kreuzberg ist oder abends nochmal irgendwie sich treffen auf der Museumsinsel, um ein bisschen zu quatschen oder so, der ist schon richtig viel unterwegs. Für meine Tochter, die ist 11, da sieht es ein bisschen anders aus. Sie kann natürlich noch nicht abends hier im Dunkeln allein in die U-Bahn steigen und sich mit ihren Freundinnen treffen. Aber auch da ist es so, dass sie aus dem Klassenverband da schon einige Freundinnen hat und dass man dann probiert, was man da dann machen kann, dass man mal zusammen in den Zoo geht oder irgendwie sich auch hier im Park trifft und da ein bisschen Tischtennis spielt oder so. Also es geht. Gleichzeitig muss ich sagen, ja, es ist natürlich für mich wie für ganz viele andere Eltern von Kindern auch so, im Zweifelsfall investiere ich, wo es geht, selber Zeit, um es ihnen auch ein bisschen erträglich zu machen, dadurch, dass ich ein bisschen Abwechslung in den Alltag probiere reinzubringen.
Mm. Wir verbringen durch die aktuelle Situation beide recht viel Zeit mit unseren Familien. Ich befinde mich besonders viele Stunden auf Spielplätzen oder auf dem Fußboden meiner eigenen Wohnung zwischen Spielzeug und Bauklötzern. Ich habe ja einen 2-jährigen Sohn. Und da habe ich bemerkt, der mag einfach wirklich im Moment Autos, Laster, Flugzeuge, Eisenbahn, haut besonders gern Dinge kurz und klein, schreit auch gern mal, ich mache alles platt. Und ich finde das völlig okay und normal. Ich denke, jedes Kind hat so seine Phasen, aber ich beobachte mich dabei, dass ich dann schon hin und wieder irgendwie in die andere Zimmerecke gucke zur genderneutralen Puppe und frage mich, willst du nicht mal vielleicht damit spielen wieder? Und bemerke so, dass dieses Thema in mir aufkommt, wer hat eigentlich diese Mischung aus Actionheld und Abrissbirne in meinen kleinen Sohn reingetan und wie wird sich das noch entwickeln? Und dann fiel mir auf, bei dir bist du ja da an einer ganz anderen Abzweigung. Deine Kinder sind ja schon viel weiter, gerade dein Sohn mit 14. Beschäftigt dich dieses Thema auch?
Ja, total. Also die Abrissbirne ist dann bei uns ein bisschen weniger da gewesen, aber definitiv alles, was mit Verkehr, Baustelle, Zug, Auto zu tun hat. Also war mein Sohn auch wirklich ab dem allerjüngsten Alter total von angefixt. Ich finde es auch gut, muss ich dazu sagen. Also das muss man schon ganz ehrlich sagen, qua Interessen sind unsere Kinder dann auch, fallen die sehr in diese Gender-Stereotypen rein, wo meine Frau Feministin, und ich würde von mir selber auch sagen, dass ich Feminist bin, da eigentlich so überhaupt nicht dahinter stehen. Gleichzeitig aber, glaube ich, auch da irgendwie einen relativ unverkrampften Angang suchen. Also, weil ich finde das Problem ja nicht so sehr, dass jemand sagt, ich interessiere mich für Fußball und ich finde irgendwie Baustellenfahrzeuge cool, sondern es geht ja eher darum, wie sowas dann gesellschaftlich einsortiert wird, ne? Dass da dann später draus gemacht wird, ja, gut, die sich früher für Baustellenfahrzeuge interessieren, sind auch die, die später gut sich mit Technik auskennen und die früher vielleicht gerne sich irgendwie eher für Schminken und Puppen interessieren, die können dann später auch nicht richtig was werden. Da finde ich, geht es ja dann irgendwie schief. Oder wenn es um andere problematische Aspekte geht von Geschlechterrollen, also Thema sexualisierte Gewalt zum Beispiel oder wie bestimmte andere Sachen wahrgenommen werden. Also ich denke, was wir hier probieren, unseren Kindern mitzugeben, dass jeder da vor allem schon das machen kann, was er oder sie gerne möchte. Und wenn es die Bagger sind, dann sind es die Bagger. Und gleichzeitig die problematischen Aspekte von diesen traditionellen Geschlechterrollen, die schon die ganze Zeit zu benennen und auch wirklich gegenzusteuern.
Benennen wie denn am gemeinsamen Abendbrotstisch oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir irgendwie, keine Ahnung, ob man jetzt Sachen irgendwie im Fernsehen sieht oder in der Zeitung liest oder auch auf der Straße beobachtet, wo man irgendwie so Spuren von, was weiß ich, Machismus zum Beispiel irgendwie sieht, dass man das dann auch. Also ich glaube, da sind meine Frau und ich auch beide so, dass wir das dann auch aktiv so eine Gelegenheit nutzen, um jetzt nicht wie mit dem erhobenen Zeigefinger zu sagen, oh haha, ne, da haben wir jetzt mal wieder Machismo gesehen auf der Straße, dass man sagt, Mensch, ist ja auch irgendwie ein bisschen ätzend, wie der Typ da gerade irgendwie mit 80 hier durch die Gneisenaustraße gefahren ist, hätte man auch irgendwie ein bisschen freundlicher und irgendwie so weniger asozial
Was
machen können.
treibt
Weißt du,
diesen jungen
solche,
Mann nur?
dass man, also ich denke, dass man solche Sachen thematisieren kann. Oder wenn man irgendwelche Werbung sieht, die jetzt offensichtlich sexistisch ist oder so, da kann man ja sagen, nein, also warum da jetzt irgendwie eine Frau im Bikini ist, wo es doch hier eigentlich um Haferflocken geht. In der Werbung ist jetzt auch nicht ganz klar. Da kann man, wie gesagt, so festgezurrte Muster, denke ich, überkommen, ohne dass man sagt, also irgendwie muss jetzt nur noch genderneutrale Bagger geben.
Und inwiefern machst du dir Gedanken, was du da vorlebst auch, ohne jetzt Dinge aktiv zu benennen oder irgendwie so herauszuheben, zu markieren, sondern einfach nur, wie du bist und wer du bist?
Also was für mich wichtig ist, ist, dass auch diese Geschlechterrollen, dass man das ein bisschen spielerisch angeht und das probiere ich selber auch, ne? Das sind ja Sachen, da, also wie gesagt, ich denke, da geht es, das Schlüsselwort ist hier Freiheit, so leben und leben lassen irgendwie. Und das heißt für mich, dieser spielerische Umgang, zum Beispiel habe ich jetzt letzte Woche meiner Tochter angeboten, dass sie mich mal schminken kann. Hat sie auch wirklich wahnsinnig gut gemacht. Also meine Augenbrauen, meine Wimpern, irgendwie alles mögliche Foundation habe ich da gekriegt und Lippenstift. Das war Freitag und hat sie gesagt, so gut, und jetzt heute Abend gehen wir raus, um uns irgendwie auf die Hand irgendwo was zu essen. Und dann sind wir also mit der ganzen Familie rausmarschiert, hier zum Südstern, hier um die Ecke. Und sie wollte unbedingt Döner, weil sie sagt, es müsste mal richtig was Berlinerisches geben. Na gut, das ist dann dieser Tage der Döner. Und dann standen wir also da vor dieser Dönerbude, ging natürlich nur von draußen, aber da war ich dann in vollem Ornat mit Lippenstift. Aber weißt du, zu zeigen, dass solche Sachen auch gehen, da kann man mit spielen, man muss das nicht immer ernst nehmen. Man kann dazu diese Gender-Bending-Geschichte, dass man sowas aufweicht und sagt, so, erstmal ist es alles verfügbar, du kannst dir das selber zusammenwürfen, wie du willst. Und das vorzuleben ist mir schon wichtig. Ja.
Ja, ich finde das cool, Genderbending, Rollen brechen, aber ich stelle mir vor, so ein 14-jähriger Sohn, der sagt dann vielleicht auch so, sag mal, Papa, muss ich jetzt mit dir geschminkt über die Hauptverkehrsstraße laufen? Oder wie geht er damit um?
Was ich ja auch okay finde. Ne? Also es ist ja nicht so, also da, das finde ich, ist ja auch ein Teil von Leben und Leben lassen. Ich will ihm das ja auch nicht aufzwingen. Irgendwie, ne? Es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich gehe jetzt nur noch geschminkt über die Straße, um hier irgendwie mit dem Presslufthammer hier verstarrte Strukturen auch zu sprengen. Das ist ja auch nicht das Ding. Sondern in dem Fall ging es mir eher um meine Tochter, dass ich doch, du weißt was. Und also lustig findet mein Sohn das auch. Also der kann da auch schon ein bisschen drüber grinsen. Aber wie gesagt, ich würde jetzt nie im Traum auf die Idee kommen, wenn er sich mit seinen Freunden trifft, dass ich sage, und weißt du was, und ich komme da mit Lidschatten eingelaufen, um einen Punkt zu machen. Natürlich nicht. Also weißt du, das respektiere ich dann auch. Aber das meine ich, ne, mit Leben und Leben lassen, dass man für sich, aber auch gleichzeitig für andere da Freiräume kreiert, diesen traditionellen, überkommenen Strukturen vielleicht noch nicht unbedingt da waren.
Da bin ich jetzt aber nur noch mal neugierig geworden, und hat dein Sohn da auch schon mal Interesse signalisiert mitzuziehen?
Bei der Schminkaktion?
Ja, oder ist ihm das dann doch zu wild?
Da hat er, glaube ich, keine Lust drauf. Aber das finde ich, also ehrlich gesagt, auch relativ nachvollziehbar. Nee. Ihm wurde das angeboten. Ich glaube, er hat das also relativ gleichmütig, aber dankend abgelehnt.
Plus eins. Die Antwort.
Da geht es heute um Freundschaft, es geht um Familie, es geht um beides zusammen und getrennt voneinander. Und wir freuen uns auch, diese Woche nicht alleine an Fragen des Lebens herumknobeln zu müssen. Ich begrüße den Konfliktberater und Mediator Tilman Bem in unserer Runde. Hallo Tilman.
Hallo, hallo Utz.
Daniel, Tilman, Daniel.
Hallo.
Hallo Daniel.
Vielleicht stürzen wir uns gleich rein. Daniel, vielleicht magst du die Frage einfach vortragen.
Ja, hallo Tilman, es geht um folgendes Dilemma, das ich jetzt schon ein paar Mal bei mir und bei anderen gesehen habe. Ich sitze bei einem Freund auf dem Sofa, um mal richtig wieder mich gut zu unterhalten. Freue mich drauf, mit ihm oder vielleicht auch mit einer Freundin eben so alleine mal 2 Stunden zu quatschen. Kommen auf einmal Frau und Kinder nach Hause und die kenne ich natürlich, aber eigentlich habe ich auch gerade nicht so richtig Lust, da irgendwie richtig drauf einzusteigen. Und das, jetzt weiß ich nicht, muss mich jetzt erstmal mit den Kindern beschäftigen und sagen so, Mensch, schön, dass ihr da seid, mit denen anfangen zu spielen oder so. Da ist es auch okay zu sagen, also ehrlich gesagt, ich bin jetzt hier mit dem, keine Ahnung, Jakob befreundet und ich bin wegen Jakob hier und der Rest der Familie interessiert mich eigentlich auch nicht so. Und die größere Frage, die für mich dahinter steht, ist eigentlich, wie sehr ist es eigentlich in einer Freundschaft wichtig oder angebracht, dass ich mich auch für Frau, Mann und Kinder von meinen Freunden interessiere? Oder ist es auch legitim zu sagen, also ehrlich gesagt, die Freundschaft liegt mit einer Person und der Rest ist mir jetzt auch ein bisschen Schnuppe?
Ja, ist eine schwierige Frage, ist halt, ich finde, es hängt immer so ein bisschen von der Freundschaft ab. Wie tragfähig ist die Freundschaft? Kann ich meinem Freund das so sagen? Oder kann sein, dass er dann gleich beleidigt ist? Ich denke immer so ein bisschen, man hat so ein bisschen mit einer Freundschaft dann auch den Partner, ich sage jetzt einfach mal so, mit eingekauft. Ich würde es vorher, vor einem Gespräch, wenn ich mich mit einem Freund treffe, würde ich das vorher klären. Wenn ich die Gefahr laufe, dass sowas passiert, dann kommen alle rein und jetzt muss ich mich mit der Familie beschäftigen, habe aber heute keinen Bock darauf, dann würde ich vorher fragen, so, wo wollen wir uns treffen, wie wollen wir uns treffen, was ist eigentlich mein Bedürfnis? Das Wichtigste ist für dich, finde ich, so dein Bedürfnis zu formulieren, zu sagen, ich möchte mich heute mit dir alleine treffen. Ja, und ich habe jetzt nicht so große Lust auf Familie, weil strengt mich an oder ich brauche heute mal Ruhe. Ganz ausblenden, finde ich, kann man es nicht, weil die Frau und die Kinder gehören ja zum Freund dazu.
Ja.
Und jetzt du kennst den Freund noch ohne Familie, noch ohne Kinder?
Ja, also da kommt es natürlich dann meistens her und man kann das dann vielleicht manchmal schon so regeln, aber es ist auch überhaupt immer so das Ding, wie weit, da habe ich mich auch dafür zu interessieren. Ne? Ich hatte es jetzt eben, sprach ich gerade, die Situation Sofa, 2 Stunden haben wir, da muss jetzt was passieren, die will ich auch eben gut nutzen. Ja. Aber auch so allgemein ist natürlich, ich merke das auch anders, von meinen Freunden haben auch verschiedene total unterschiedliches Interesse an meiner Familie. Manche finden das total interessant und wollen da dabei sein. Das ist echt so, die eine Familie verbrüdert sich mit der anderen. Und an anderen Punkten ist das so ganz selektiv. Und ich glaube, da prallen manchmal total verschiedene Erwartungshaltungen aufeinander. Leute sind enttäuscht, weil sie denken, Mensch, interessiere dich doch mal mehr für meine Kinder oder ich und hin und her. Und da bin ich dann manchmal am Hadern, was ist jetzt eigentlich richtig? Ich weiß nicht, Utz, wie erlebst du das?
Ich kenne das auch sehr unterschiedlich. Ich kenne auf jeden Fall auch diese Situation, dass ich irgendwie am Telefon gesagt bekomme, XY und die Kinder, die freuen sich schon so, dass du kommst. Und ich denke so, ja, aber wie soll ich jetzt über meine Wintermelancholie reden oder wo der Schuh wirklich drückt oder dass du letzten Sommer fremdgegangen bist. Das geht dann natürlich nicht mehr so einfach.
Da ging es übrigens nicht um mich, ne?
Also nein, natürlich, selbstverständlich. Das ist jetzt hier alles völlig anonym.
Ja. Wenn es für dich okay ist, dass Leute sich nicht interessieren, warum soll es für dich dann, für die anderen nicht auch mal okay sein, zu sagen, es interessiert mich nicht, ich möchte mich mit meinem Freund treffen und mehr möchte ich da auch nicht. Wenn es für jemand anders ein Problem ist, dann muss er das formulieren. Dann muss er das Bedürfnis formulieren und sagen so, hey, ich möchte, dass du bisschen mehr auch dich für meine Familie interessierst. Und dann kannst du wiederum sagen, kann ich nicht, habe ich gar kein Interesse dran. Und da muss man diese Freundschaft auch mal neu verhandeln und sagen, so, wo stehen wir an unserer Freundschaft? Passt das noch, passt das nicht?
Also, was ich da total gut dran finde, Tillmann, ist, und ich glaube, das ist auch wirklich was, was ich da mitnehmen kann, ist, dass man da ruhig ein bisschen ehrlicher sein kann, sowohl in den Erwartungen, die man vielleicht vorher formuliert, sagt, so, wir haben jetzt 3 Stunden und ich habe jetzt hier ein paar wichtige Themen, die ich mit dir abfrühstücken will. Also wäre schon cool, wenn wir uns echt zu zweit treffen können, dass man sowas klarer sagen kann und auch vielleicht einfach anerkennen, dass Leute da unterschiedliche Bedürfnisse haben und dass man das dann im Zweifelsfall aushandeln muss und zwar nicht so ist, dass es da den goldenen Mittelweg unbedingt gibt, sondern dass man sagen kann, okay, für dich ist es mehr so, für mich ist es mehr so und dann machen wir es vielleicht einmal mit Familie und einmal ohne und dann ist es vielleicht für alle okay oder so. Aber ich glaube, Klarheit und Ehrlichkeit, denke ich, können dann da echt ein Stück weiterbringen. Das finde ich einen guten Punkt.
Klar, deutlich formulieren, hey, mein Bedürfnis ist so und so, und dann mal gucken, was kommt denn als Reaktion zurück? Und da ist meistens eine Überraschung da, dass jemand sagt, ja, gut, kann ich mitgehen.
Ja, das ist, glaube ich, eine große Lebensweisheit, ja.
Und wenn ihr beide euch so großartig versteht, dann mache ich jetzt hier an dieser Stelle einfach nur noch den Sack zu und sage vielen Dank, Tilman Bem,
Gerne.
Konfliktberater und
Gerne. Ja, vielen
Mediator.
Dank, Timmel.
Bis zum nächsten Mal und alles Gute für dich.
Bis zum nächsten Mal. Ja, alles Gute euch auch. Tschüss.
Tschüss. Wir stellen
Tschüss.
Hier auch gerne Ihre Fragen +1@deutschlandradio.de. Schicken Sie sie uns doch einfach gerne zu. Wir haben Ängsten eine eigene Serie hier bei +1 gewidmet. Daniel, wie gehst du mit Ängsten um? Bist du eher so der Typ verdrängen, nicht so richtig hingucken oder konfrontierst du dich gerne oder hast du eine ganz andere Strategie?
Ja, ich glaube, die beiden in Sequenz, ne? Eine Weile probiert man es wegzuschieben und irgendwann dann doch, wenn man sich mal ruhig hinsetzt, merkt, dass es da, dann hilft nichts anderes als hingucken und mit umgehen. Das probiere ich schon, ja.
Ich finde ja, Ängste anschauen und beobachten, wie sie verschwinden, eigentlich ganz gut. Das funktioniert aber teilweise tatsächlich auch. Wir lernen hier gleich Wolfgang kennen. Der hat in seinem Leben so eine Art Strategiewechsel hingelegt und ist auf Kollisionskurs mit den eigenen Ängsten gegangen. Vanya Budde, die lässt ihn sich selber vorstellen.
+1 Ängste.
Ich bin Wolfgang und bin 71 Jahre. Ich war früher immer ein sehr ängstliches Kind. Warum? Weil meine Mutter eine sehr ängstliche, extrem vermeidende Frau war. Sie hat am Ende am Leben nicht teilgenommen. Sie hat mich dermaßen indoktriniert, auch in dieser Passivität. Ich durfte sie natürlich auch nicht aufregen und so in dieser Richtung. Und dann habe ich gemerkt, je riskanter ich werde, umso interessanter wird die ganze Sache. Und dann habe ich gemerkt, wie schön das Leben überhaupt sein kann. Was habe ich gemacht? Ich habe dann ab 20 habe ich alles gemacht, was man sich nur vorstellen kann. Das ging schon bis hart an die Parasuizidalität, also wo man sagt, naja, wenn ich es nicht schaffe, dann ist es halt so. Ich habe immer, bin immer an die Kante gegangen. Zum Beispiel war mir es wichtig, über den Atlantik zu segeln. Also Atlantik. Mir war es wichtig, Zentralafrika, also Geländewagen gekauft und in die Zentralsahara. Und das war interessant. Und seitdem ist mit depressiv und so weiter und in die Knie gehen und das Leben gar nicht anfangen für mich gestorben. Und ich bin einfach nur glücklich und sage, ich habe es genau richtig gemacht.
Lieber Daniel, bevor wir uns verabschieden, von dir kann man lesen und hören. Derzeit arbeitest du an einem Buch, Die Pathologien der Wirtschaftsstatistik. Du hast vorhin schon ein bisschen angedeutet, wohin es mit deiner Forschung geht, aber vielleicht kannst du kurz sagen, kriegt da jetzt das Bruttosozialprodukt richtig eins auf die Mütze oder wie geht's da rund in diesem Buch?
Unter anderem ein paar andere Wirtschaftskennzahlen auch. Der Punkt ist vor allem, was sind auch ein bisschen so die Negativseiten von einer Gesellschaft, die sich selber vor allem im Spiegel von Statistik wahrnimmt, ne? Was sind da, das hat durchaus Vorteile, aber manche Sachen gehen auch wirklich schief. Da gibt es Verzerrungen, wenn man in diesen Statistikspiegel guckt als Gesellschaft und die will ich da ein bisschen zeigen.
Und du wirst bald wieder nach einem Jahr Berlin heimkommen nach Holland, nach Amsterdam in deine Wahlheimat. Was wirst du aus einem Berlin-Jahr dort vermissen?
Ich glaube, als erstes meine ganzen Freunde, die ich hier wieder gesehen habe, das ist doch trotz Corona echt ein warmes Bad, kann ich nicht anderes sagen. Worauf mich freue, wir wohnen wirklich auf dem Land, so ganz gerade außerhalb von Amsterdam, aber es ist ganz grün, ganz viele Tiere, Vögel, alles Mögliche. Und das ist schon wieder toll. Also da freue ich mich schon wieder drauf, auf diese grüne Umgebung, da spazieren gehen zu können. Früh am Morgen, wenn da die Sonne aufgeht, ist nah am Wasser und so. Der Strand, sind nur 30 Kilometer zum Strand, wirklich wunderschöner Nordseestrand, das ist schon cool.
Und eure Familie wird sich verändern. Es gibt Zuwachs. Es tritt die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Zwei-Kätzchen-Klausel in Kraft. Und die hat mit eurem Berlin-Aufenthalt zu tun. Oder verrate ich jetzt zu viel der Öffentlichkeit?
Nein, das ist leider schon unterschrieben. Da kann man also nichts mehr zurückdrehen. Ich hatte den Kids versprochen, oder wir, meine Frau und ich, das sozusagen als Gegenleistung für diesen nicht immer nur erwünschten von den Kindern Berlin-Aufenthalt, es da Kätzchen gibt, die man auf dem Land ja ganz gut haben kann. Und ich dachte, vielleicht vergessen sie es ja wieder, aber das wird mir doch mittlerweile ungefähr täglich aufs Brot geschmiert, dass ja bald die Kätzchen kommen. Und also die wird es sicher geben, wenn wir da wieder zu Hause angekommen sind.
Ich wünsche dir eine ganz schöne Rückkehr und auch noch eine schöne Zeit hier in Berlin. Viel Spaß mit den Kätzchen und es war toll, dass du hier warst. Alles Gute für
Ja,
dich.
super schön. Ja, super schön, dass ich da sein konnte. Danke uns.
Daniel Möge war das hier bei Plus Eins. Eine Empfehlung habe ich noch für Sie, den zweiten Plus Eins Podcast dieser Woche. Stellen Sie sich mal vor, Sie werden Opfer einer Situation, für die Sie eigentlich im Prinzip wirklich überhaupt nichts können. Und auf einmal sind Sie von Polizisten umzingelt, wegen dringendem Mordverdacht. Und zwar unschuldig.
Hinter mir war auf der A5 zwischen Darmstadt und Frankfurt schon, war ein Polizeiwagen, was ja nichts weiter macht, weil ich fahre nie zu schnell, ich fahre eher zu langsam. Und dann fuhr ich langsamer, also 60, und der fuhr auch langsamer. Und dann fuhr ich wieder 100 oder 110 und dann fuhr der auch wieder schneller. Und ich dachte, was ist das denn? Und aus dem einen Polizeiwagen wurden dann, bis wir in Frankfurt waren, vier Polizeiwagen und ein Hubschrauber.
Detlef Seemann, ein Mann aus Frankfurt am Main, dessen Albtraum an dieser Stelle gerade erst anfängt. Unsere Geschichte der Woche in unserem zweiten Plus Eins Podcast lohnt sich auf jeden Fall. An der Stelle verabschiede ich mich. Mein Name ist Utz Dreger. Danke fürs Zuhören. Passen Sie gut auf sich und andere auf. Tschüss.